Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mittelmaß, selbst gehobenes Mittelmaß, kann für ein Land wie Deutschland ohne nennenswerte Rohstoffe nicht der Anspruch sein.
Ja, auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, sie war nicht begeistert von den Ergebnissen der PISA-Studie, die diese Woche vorgestellt wurde. Aber so ist es nun mal. Deutschlandschüler haben mal wieder nur mittelmäßig abgeschnitten. Schaut man sich das Ganze etwas genauer an, dann sind die Ergebnisse sogar, ja, man kann sagen, katastrophal. Jeder fünfte Schüler hat große Mühe, Texte zu lesen und zu verstehen, geschweige denn Fake News im Netz zu erkennen. Die Unterschiede zwischen sehr guten und sehr schlechten Schülern sind so groß wie in kaum einem anderen Land. Und wie gut Jugendliche lesen und rechnen können, das ist extrem abhängig von der sozialen Herkunft. Beim Thema ungleiche Chancen, da sind wir fast Feldspitze. Was muss sich also ändern in der Schule, in der Bildungspolitik? Darüber möchten wir in der kommenden Stunde diskutieren. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464. Oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Was tun gegen die wachsende Bildungsungleichheit? Wie können die leistungsschwachen Schüler besser gefördert werden? Und warum kriegt Deutschland sein Bildungsproblem einfach nicht in den Griff? Was machen Estland, was machen Finnland, Kanada besser? Unser Thema heute bei Campus und Karriere. Ich bin Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Der PISA-Schock, der ist diesmal zwar ausgeblieben, offenbar hat man sich an die Dauerprobleme in der Bildung gewöhnt. Ungleichheit, schlechte Förderung der schwachen Schüler und immer mehr Kinder, die auf der Strecke bleiben bildungsmäßig. Woran das liegt und was zu tun ist, welche Konsequenzen die Politik aus PISA 2018 ziehen muss, das möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Mit Jörg Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, mit Alexander Lorz, hessischer Kultusminister und Präsident der Kultusministerkonferenz, und mit Christina Reis, Dekanin der School of Education an der TU München und Koordinatorin des deutschen Teils der PISA-Studie. Herr Lorz, fangen wir mal mit Ihnen an. Wie kann es sein, dass Deutschland nach wie vor mittelmäßig ist in der Bildung, bei den Ergebnissen sogar abgesagt ist? Ein Land, das im Gegensatz zu den PISA-Spitzenreitern ja sehr viel mehr Geld in die Bildung, in die Schulen stecken könnte.
Ja, wir haben natürlich gesehen, dass in der OECD ganz generell ein negativer Trend vorhanden ist. Also wir sind sogar eines der wenigen Länder, die seit 2000 gerechnet einen nicht negativen Trend zu verzeichnen haben. Aber das ist natürlich nur ein schwacher Trost. Das hilft nur einfach bei der richtigen Einordnung. Ich glaube, wir haben schon sehr viel Geld in die Bildung investiert. Aber was wir jetzt aus PISA 2018 lernen können, ist eben, wir müssen noch mehr auf die Kluft achten, die insbesondere zu den leistungsschwächeren Schülern und Schülern klafft. Das heißt, da werden wir unsere Unterstützungsmaßnahmen auch noch weiter intensivieren müssen. Und weil es ja speziell ums Lesen geht, wir müssen, glaube ich, vor allen Dingen auch Freude am Lesen zu wecken lernen. Denn da liegen wir ziemlich tief in den Werten. Und das ist ja die Grundvoraussetzung für alles Lernen, dass die Kinder einfach Freude daran haben, was sie da lernen sollen.
Frau Reis, Sie haben bei der Vorstellung der Studie diese Woche gesagt, das Ergebnis, das könne sich sehen lassen. Warum? Was ist daran so toll?
Nein, das Ergebnis ist nicht insgesamt toll, aber wir müssen es differenziert betrachten. Wir haben auf der einen Seite in allen drei Bereichen Ergebnisse, die über dem OECD-Durchschnitt liegen. Das ist etwas, was im Grunde genommen in Ordnung ist. Dass die anderen Staaten runtergegangen sind, hat vielleicht ein bisschen geholfen, aber wir liegen über dem OECD-Durchschnitt. Und ich finde es sinnvoll, nur dahin zu schauen, wo man tatsächlich Probleme identifizieren kann. Das sind die schwachen Schüler als eines dieser großen Probleme. Das ist die Lernfreude als eines dieser großen Probleme. Das sind, wir reden heute über Lesen, aber Mathematik ähnlich, da haben wir sozusagen Ergebnisse zu verzeichnen bei Schwachen und Starken, die schwierig sind. Aber im Lesen ist es sozusagen nur dann eigentlich sinnvoll, differenziert irgendwie Aussagen zu machen und nicht so über den Kamm zu scheren, die Ergebnisse sind schlecht, das würde nicht stimmen.
Dann gehen wir doch direkt mal aufs Lesen ein. Das ist ja der zentrale Programmpunkt, der zentrale Punkt der Studie gewesen. Herr Maas, wie sieht da der Befund aus Ihrer Sicht aus? Sie befassen sich ja ganz besonders mit dem Thema Lesen.
Ja, ich glaube, dass die Einschätzung von Herrn Lorz und von Ralf und Frau Reis schon sehr zutreffend war. Aber was wir auch gesehen haben, es geht ja nicht nur um das Ranking, sondern es geht, und das hat ja auch die Studie gezeigt, es geht ja auch darum, erfinden Kinder und Jugendliche den Zugang zum Lesen. Und wir wissen ja alle, bei PISA wurde ja zwar gemessen die Lesekompetenz bei den 15-Jährigen, aber wann und ob sich Lesefreude und auch Lesekompetenz entwickeln, das passiert ja nicht nur in der Schule, sondern das passiert ja auch in den Familien und das war auch in den Kitas, also im Grunde genommen in allen diesen Bildungsinstitutionen, die weit vor dem Zeitpunkt liegen, wo halt gemessen wird. Und wenn wir natürlich lesen und gehört haben im Zusammenhang der PISA-Studie, dass 50% der Schülerinnen und Schüler nur lesen, wenn sie müssen, und 34% derjenigen, die befragt wurden, auch Lesen für Zeitverschwendung halten, dann muss man natürlich sagen, da liegt einiges im Argen in Deutschland.
Woran liegt das denn, dass die Schüler keinen Bock haben auf Lesen?
Naja, also ich glaube, man muss sich natürlich viele Daten anschauen. Die PISA-Studie ist ja eine von vielen Bildungsstudien. Vor 2 Jahren wurde ja auch die IGLU-Studie vorgestellt, wo auch die Lesekompetenz von Grundschülern und Grundschülerinnen gemessen wurde. Und die Ergebnisse sehen da ja so ähnlich aus. Wenn wir auch uns anschauen, in wie vielen Elternhäusern mit Kindern nicht mehr vorgelesen wird, dann sind das ungefähr 1/3 in Deutschland. Das heißt, im Grunde genommen, das, was wir sehen an Bildungsstatistiken, da zieht sich ein roter Faden durch. Und deswegen sind wir von der Stiftung Lesen auch der Meinung, mit vielen anderen Akteuren auch, dass Lesekompetenz eben ja nicht nur eine Aufgabe der Schulen ist, sondern tatsächlich in den Elternhäusern beginnen muss, mit Vorlesen in den Kitas weitergeführt wird, in die Grundschulen hinein und auch mit Ehrenamtlichen schulisch begleitend. Das heißt, wir müssen viel mehr im Kontinuum denken, wenn es darum geht, dass wir tatsächlich im Endeffekt die Lesekompetenz der Schüler in Deutschland verbessern wollen.
Frau Reiß, wäre das eine Möglichkeit, also Schüler, also schon kleine Kinder mehr anregen zum Lesen durch Vorlesen?
Also ich denke, das ist etwas, wo wir ganz hinan müssen. Wir wissen im Grunde genommen aus PISA und aus anderen Studien ein paar Eckdaten und ein paar Stellschrauben, an denen wir etwas machen können. Eine Stellschraube ist die frühkindliche Bildung. Da sind andere Länder uns voraus. Andere Länder fangen früher damit an, sozusagen eine systematische Bildung voranzutreiben. Andere Länder fangen früher damit an, Sprachförderung zu betreiben. Denn was man in den Kindergartenjahren machen kann, was man machen kann in den ersten Jahren der Schule, das ist eigentlich das Entscheidende für Kompetenzentwicklung, für Sprachentwicklung und auch für Interessensentwicklung. Also insofern, ich bin ganz dafür, dass wir mit den Ergebnissen der 15-Jährigen wirklich hineingehen in die Kindergärten und versuchen, dort irgendwie Dinge zu verbessern und dort die erste wirklich systematische Förderung von Kindern zu beginnen.
Lass uns noch mal ganz kurz auf einen dieser zentralen Befunde schauen und uns das noch mal anschauen. Jeder fünfte Schüler hat große Mühen, Texte zu lesen und zu verstehen. Schaut man sich Schulen an, die keine Gymnasien sind, dann ist es fast sogar jeder dritte Schüler. Frau Reiß, was bedeutet das genau, dass sie große Mühen haben?
Naja, das bedeutet, dass sie Texte nicht interpretieren können, dass sie aus einem Text die Informationen nicht angemessen herausnehmen können, dass sie in der Lage sind, nur sehr kurze und sehr knappe Sätze wirklich zu verstehen und weiter zu verarbeiten. Und ich glaube, man muss auch eines wissen, es geht hier nicht nur um literarische Texte, irgendwie schön, Paper, Pencil. Es geht auch darum, dass wir Formate haben, in denen zum Beispiel im Internet nach Informationen gesucht wird, in dem Forenformate implementiert werden. Also es ist wahrlich nicht so, dass wir den Anschluss jetzt verpasst haben zu dem, was Jugendliche heute lesen. Und auch da ist diese Quote eben so hoch mit den 20% mit jedem fünften, wie Sie sagen.
Es ging ja auch um das Verständnis von Texten, Erfassen von Kontexten, Fähigkeit, Quellen zu erkennen, Kommentare von Fakten zu unterscheiden, das Ganze einzuordnen. Ist ja eine sehr, sehr, sehr wichtige Kompetenz in der digitalen Welt. Was bedeutet das denn, wenn die 15-Jährigen oder ein großer Teil der 15-Jährigen das nicht drauf haben, Herr Lorz? Wie sollen die im Alltag klarkommen?
Ja, das ist eigentlich die wirklich besorgniserregende Botschaft an dieser Stelle. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, an 2 Stellen ansetzen können und müssen. Das eine ist natürlich die spezifische Form von Medienbildung. Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, aber wo wir natürlich unsere Anstrengungen jetzt auch im Zuge des Digitalpakts und was damit zusammenhängt, erheblich verstärken werden. Also wirklich der spezifische Umgang mit den Instrumenten, mit den Tools, mit den Nachrichtengehalten der digitalen Welt. Und das andere ist, was insbesondere die Bildung in der Grundschule oder noch davor betrifft, ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen stärker auf die Fachlichkeit schauen, auch gerade im Bereich der Lehrerbildung. Das heißt, dass es wirklich darum geht, wie werden diese grundlegenden Kompetenzen, also Lesen, Schreiben, Rechnen, wie wird das vermittelt, und zwar in einer Art und Weise, dass die Schüler es aufnehmen und möglichst eben auch mit Motivation und Begeisterung aufnehmen. Ich glaube, wir müssen das in Zukunft einfach wieder stärker akzentuieren.
Das heißt, Sie sagen, die Lehrerausbildung ist schlecht momentan in der Hinsicht?
Nein, ist nicht schlecht. Aber es geht ja immer darum, dass man muss die Lehrerbildung ja permanent auch anpassen an die Erfordernisse, die auch die Gesellschaft in die Schulen hineinbringt. Und wenn wir feststellen, dass eben sozusagen von der Gesellschaft her gerade diese Freude am Lesen, diese Auseinandersetzung mit Texten eben nicht mehr so an die Kinder herangebracht wird, dann müssen wir eben versuchen, das in der Schule so gut wie möglich auszugleichen. Und das ist sicherlich jetzt ein Aspekt, der vor 20 Jahren in der Lehrerbildung noch nicht so die Rolle gespielt hat. Und das ist eine Aufgabe, an der wir arbeiten können.
Frau Reiß, was macht denn eines dieser Spitzenreiterländer, Estland, beim Thema Lesen besser? Was machen die da anders?
Die fangen ganz früh an. Die fangen tatsächlich im Kindergarten schon an. Sie haben dort vor allen Dingen Sprachtraining. Ich meine, es ist ja auch ein Problem von Jugendlichen, die nicht Deutsch zu Hause sprechen. Die haben viel schwächere Leistungen noch als diejenigen, die Deutsch als Muttersprache haben. Es wird viel, viel früher ausgeglichen in Estland. Es wird viel stärker darauf geachtet, dass jedes Kind mitgenommen wird. Sprich, auch die individuelle Förderung ist eine bessere. Die Schüler haben dort auch außerhalb des Unterrichts Gelegenheit zu lernen. Also das, was wir, glaube ich, auch stärker noch bräuchten, ist so ein bisschen eine verbindliche individuelle Förderung. Wissen Sie, es kommt ja nicht nur darauf an, dass ich Lernangebote mache, dass ich sage, ich habe den Unterricht, ich habe ausgebildete Lehrer, vielleicht etwas besser ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, sondern es kommt ja auch daran an, dass man sagt, so wird dieses Angebot angenommen und kann ich auch tatsächlich belegen, dass das Angebot angenommen wird. Und ich glaube, PISA belegt jetzt ein bisschen, dass wir da noch Nachholbedarf haben, denn das Angebot wurde offensichtlich nicht angenommen, nicht ausreichend angenommen.
Herr Lorz, wir reden ja über sowas wie individuelle Förderung schon seit Jahren. Das steht ja auch in den Ausbildungsplänen für die Lehrer drin. Warum kriegen Sie das nicht hin, das verbindlich umzusetzen?
Ja, das Stichwort, das Frau Reiß genannt hat, ist schon ein guter Hinweis an dieser Stelle. Wir haben in der Tat in all den Jahren sehr, sehr stark darauf gesetzt, Angebote zu machen. Und nach dem Motto, wenn die Angebote müssen attraktiv sein, dann werden sie schon auch entsprechend angenommen. Und wir stellen fest, das passiert zwar schon auch zu einem großen Teil, aber gerade in diesem entscheidenden Segment der leistungsschwächeren Schüler und Schüler passiert es nicht genug. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir arbeiten ja in Hessen schon sehr lange mit sogenannten Vorlaufkursen, das heißt, dass wir schon im Alter von 4,5 Jahren Sprachstandserhebungen bei den Kindern machen und feststellen, wo könnten Probleme mit der Einschulung dann 1,5 Jahre später bestehen, vom Sprachlichen her. Und für diese Kinder machen wir dann Vorlaufkurse, also quasi im Jahr vor der Einschulung. Die laufen super, die haben auch eine tolle Erfolgsquote, die werden auch zu über 90% angenommen. Aber es gibt eben einen kleinen Prozentsatz, zum Beispiel von Schülerinnen und Schülern, sind bei uns so 700 im Jahr, die dieses Angebot aus welchen Gründen noch immer nicht annehmen. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel jetzt auch dazu entschieden, dann werden wir das jetzt verpflichtend machen, also quasi eine partiell vorweggenommene Schulpflicht. Davor hat man bisher zurückgescheut, weil Verpflichtung ist ja immer, hat ja immer auch so einen kleinen negativen Touch mit dabei. Aber solche Ergebnisse wie PISA zeigen uns doch, ja, wir müssen da einsteigen, wir müssen da auch mehr Verpflichtung und Verbindlichkeit hineinbringen.
Müsste man auch über sowas wie Kita-Pflicht dann nachdenken?
Das wäre jetzt sozusagen die weitere Steigerung des Ganzen. Ich weiß jetzt nicht, ob man gleich über eine Kita-Pflicht auch für die 3 Jahre nachdenken sollte. Aber ja, wir können ganz generell mal über die Frage des Beginns der Schulpflicht reden und was wir mit diesem Vorschuljahr, ja, mit diesem einen Jahr vor der Einschulung, was wir da machen. Da machen schon heute sehr, sehr viele Kindergärten ja auch ein besonderes Programm für die Vorschulkinder. Vielleicht sollten wir uns diese Programme noch mal etwas näher anschauen.
In Berlin gibt es ja sowas wie diese Sprachtests, Sprachförderung von Kindern, die eben nicht in die Kita gehen schon länger, die müssten einen Sprachtest machen. Das Problem, das haben wir im Sommer auch noch mal recherchiert, ist, die Kinder gehen da nicht hin, beziehungsweise die Eltern halten es nicht für nötig, ihre Kinder dorthin zu bringen. Wie kann man denn solche Probleme lösen? Müssen wir da die Vorschulpflicht auch mit der Polizei durchsetzen? Was sagen Sie, Herr Lorz?
Also ich hoffe ja noch immer, dass wenn man das auch mal wirklich als Verpflichtung feststellt, dass das auch zu einer Änderung des gesellschaftlichen Bewusstseins führt, ohne dass man deswegen gleich die Polizei schicken muss. Aber ja, wir haben ja die Beobachtung auch gemacht. Ich sage ja, in Hessen, wie gesagt, 95% nehmen das an, das läuft super. 5%, 700 Schülerinnen und Schüler pro Jahr nehmen es nicht an. Aber in Hamburg zum Beispiel hat man das jetzt erst vor kurzem verpflichtend gemacht. Und die setzen jetzt auch nicht die Polizei ein und trotzdem ist die Quote gestiegen. Also Eltern reagieren schon auch, wenn ihnen sagt, das muss jetzt sein, das ist jetzt Schulpflicht, die Kinder müssen dahin. Da gibt es dann nur wenige, die sich dem dann noch entziehen. Aber es gibt eben mehr, die sagen, ach, naja, Angebot muss vielleicht nicht unbedingt sein. Und da müssen wir, glaube ich, als Gesetzgeber reingehen und müssen sagen, doch, das muss jetzt sein.
Herr Maas, was sagen Sie? Vorschulpflicht oder verpflichtende Sprachkurse?
Also ich glaube, alles, was mit einer Verpflichtung verbunden ist, funktioniert häufig in der Bildungspolitik ja also wirklich vielleicht nur kurzfristig oder auch vielleicht im Endeffekt gar nicht. Also unsere Erfahrung ist sehr stark, dass wenn wir, wie soll ich sagen, motivierend daherkommen, wenn wir die Freude am Lesen und auch sozusagen die betonen und vor allen Dingen auch den Eltern nahelegen, dass sie tatsächlich über die zukünftigen Bildungserfolge ihrer Kinder mitentscheiden können, indem sie ihnen nämlich jeden Tag vorlesen, 15 Minuten. Und zunächst mal egal in welcher Sprache, ob das in Deutsch ist oder in der Familiensprache, mit der die Menschen auch nach Deutschland gekommen ist, dann ist das der erste Schritt. Aber wir sehen natürlich auch, jeder Elternteil hat natürlich auch ein starkes Interesse daran, dass sein Kind gut wird in der Schule, dass es irgendwie ein glücklicher Mensch wird und erfolgreich wird und alles andere. Und wir wissen alle, dass Lesen die Voraussetzung dazu ist. Also wenn ich lesen kann, kann auch nicht rechnen. Wenn ich lesen kann, ist auch sonst nicht erfolgreich in der Schule oder hinterher in der Ausbildung. Und ich glaube, das nochmal stärker zu betonen, ohne nur auf die Pflicht oder die Verpflichtung zu achten, sondern eher zu schauen, was können wir gesamtgesellschaftlich bewegen, um auch das Thema Lesen und Vorlesen auch noch viel populärer und auch viel sympathischer und auch noch stärker in die Gesellschaft zu bringen und zu verbreiten. Das ist das, was uns gerade umtreibt. Und deswegen sind wir gerade auch dabei, einen nationalen Lesepakt ins Leben zu rufen, der nämlich gerade nicht den schwarzen Peter immer hin und her schiebt. Egal ob zwischen Bund und Ländern, ob zwischen Kitas, Grundschulen, weiterführenden Schulen oder dem Elternhaus, sondern dass wir sagen, zur Leseförderung und der langfristigen Verbesserung der Lesekompetenz in Deutschland brauchen wir alle diese Institutionen und alle gleichermaßen. Und darum kommt es doch, darauf kommt es im Endeffekt.
Aber Sie erreichen ja immer die Schüler nicht, beziehungsweise die Familien, die es besonders nötig haben. Das ist ja beim Vorlesen gerade das Problem. Wie wollen Sie das lösen? Also was kann da ein solcher Pakt bringen?
Also ich glaube, das, was der Pakt bringen kann, ist, dass auch das Bewusstsein für Lesen, für Vorlesen, für Leseförderung im Allgemeinen auch nochmal stärker betont wird. Denn was wir in Deutschland ja doch haben, ist, Lesen wird immer automatisch assoziiert mit Bildung. Bildung landet in einem Ressort auf Landes- oder auf Bundesebene oder auf kommunaler. Aber im Grunde genommen für das Lesen und das Vorlesen oder die Verbesserung der Lesekompetenz, das gehört ja immer zusammen. Da gehören alle zu. Und ich glaube, das passiert in Deutschland einfach noch viel zu wenig, in dieser Kontinuität zu denken. Das sagte ich ja vorhin schon. Und ich glaube, das, was Frau Reis auch gerade ansprach mit dem Beispiel Estland, dass es gibt vorschulische Systeme auch in anderen Ländern, die erfolgreicher sind in Deutschland. Es gibt sozusagen auch in diesen Ländern, die erfolgreicher sind, einen geringeren Leistungsabstand zwischen den besten und den schlechtesten Schülern. Aber man muss auch sehr deutlich sagen, in einem Grundschuljahr in Deutschland gibt es gerade mal 90 Stunden Leseunterricht. In den meisten anderen und vor allen Dingen erfolgreicheren OECD-Ländern im Vergleich sind das 160 Stunden. Also nochmal, also ich glaube, in den schulischen Kontexten kann man noch eine Menge ändern. Ich glaube, wir müssen noch den Kindern viel mehr Möglichkeit bieten, auch mit dem Lesen in Kontakt zu kommen und auch das Lesen zu fördern. Aber es ist nicht nur und ausschließlich eine Aufgabe der Schulen.
Die Leistungsspreizung wurde ja schon angesprochen. Das ist ja auch ein besorgniserregendes Ergebnis. Die Spanne zwischen sehr guten Schülern und sehr schlechten Schülern, die ist gewachsen. Wie müssen wir dieses Ergebnis lesen, Frau Reis?
Also einmal ist es erfreulich, dass wir Lesen die starke Gruppe auch haben erhöhen können. Also das ist erstmal ganz ein weiteres Ergebnis von PISA.
Sonst wäre man weiter abgesagt, ne?
Nein, also die Leistungsstarken, die Gruppe hat sich verdoppelt. Also wir haben wesentlich mehr Leistungsstarke. Aber natürlich, die Leistungsschwachen sind auch mehr geworden, von denen haben wir es jetzt. Ich denke, wir müssen schauen, dass wir Nachteile des Elternhauses ausgleichen. Wir wissen ja, dass das ganz stark mit dem sozialen Hintergrund gekoppelt ist. Und wir müssen einfach da mehr Angebote machen, die dann aber auch irgendwie angenommen werden müssen. Ich bin ganz bei Herrn Lorz. Es hat auch in der Schule, auch in der Grundschule, ist es so, dass wir einfach sehen müssen, es gibt Kinder, denen wird vorgelesen, es gibt Kinder, die haben zu Hause die vollen Bücherschränke, es gibt Kinder, bei denen auf jede Frage eine gute Antwort kommt und sprich eine Antwort auch in einer elaborierten Sprache, und es gibt Kinder, die sind dort benachteiligt. Und ich sehe eigentlich keinen anderen Ort als die Schule, um diese Benachteiligung aufzuheben. Wir müssen mehr Angebote machen. Wir sind das einzige Land bald mit einem Vormittagsunterricht. Ich glaube, wir haben tatsächlich, uns fehlt die Zeit, um diese Förderung zu betreiben. Und wir müssen wirklich überlegen, wie wir in die Förderung dieser Gruppe hineinkommen, indem wir den Tag ausnutzen. Nehmen Sie sich so ein nettes Mittelschichtskind, das hat nachmittags Ballett und das hat Sportunterricht und das hat noch zusätzlich vielleicht ein Musikinstrument. Also da ist das Bildungsangebot, läuft weiter. Bei den benachteiligten Kindern läuft es nicht weiter. Und ich denke schon, dass wir hier gesellschaftlich dahin wirken müssen, dass auch dort gute Angebote sind, die aber auch angenommen werden müssen, in die Kinder hineinkommen und in die Kinder hineingehen, sodass denn auch tatsächlich Effekte dieser Programme da sind.
Jetzt haben Sie die Ganztagsschule angesprochen. Die wurde ja nach dem PISA-Schock 2000, 2001 wurde das ja angegangen. Sie wurde eingeführt. Warum funktioniert sie nicht? Beziehungsweise was ist Ganztagsschule überhaupt in Deutschland? Ist es eher so eine Verwahrstation momentan?
Da kommt immer wieder der Verdacht auf, und das ist genau das, was wir nicht brauchen, sondern wir brauchen dann für den Nachmittag oder für den Ganztag, wann immer das stattfindet, wirklich individualisierte Angebote. Dort muss die Förderung stattfinden, dort müssen ausgebildete Lehrkräfte sein, beziehungsweise Menschen, die in irgendeiner Weise für das qualifiziert sind, was sie machen. Ich weiß, wir haben Lehrermangel im Moment, aber da müssen wir immer ein bisschen fantasievoller werden, ob man vielleicht mal an einer Stelle eine Lehrkraft nicht einsetzt, sondern vielleicht einen Techniker bei der Computerbetreuung. Also ich glaube, wir müssen insgesamt das System etwas variantenreicher denken, damit wir tatsächlich die Jugendlichen oder auch die Kinder, je nachdem welche Altersgruppe es ist, angemessen mitnehmen. Es geht nicht um die Verwahrung. Es geht darum, dass Angebote gemacht werden, zu lernen, weiterzukommen, zu einem guten Spracherwerb, zu einem guten Erwerb auch anderer Kompetenzen zu kommen.
Herr Lorz, brauchen wir eine Ganztagsschule, wo nachmittags auch Unterricht stattfindet und nicht maximal Sport oder Hausaufgabenbetreuung oder auf dem Sportplatz rumspielen?
Na gut, man kann ja auch sehr gute Zusatzangebote, zum Beispiel einen Bereich wie Lesen machen. Sie können ja auch entsprechende Lesearbeitsgemeinschaften und so weiter anbieten. Das geschieht ja auch schon an vielen Schulen.
Aber funktioniert ja auch mal nicht. Es funktioniert ja offenbar nicht.
Also
es
ist nicht. Na, ich würde sagen, dort, wo es stattfindet, funktioniert es schon, aber es findet halt noch nicht überall statt. Die Transformation von dem Halbtagsunterricht eben in Richtung Ganztag ist einfach eine immense Umstellung. Da sind wir seit 2000 sehr weit vorangekommen, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Und man muss natürlich auch sehen, Frau Reiß hat das so schön mit dem netten Mittelschichtskind beschrieben. Alle diese Angebote wollen wir natürlich auch nicht kaputt machen. Das spricht dagegen, jetzt beispielsweise eine verpflichtende Ganztagsschule für alle einzuführen. Wir müssen also schauen, dass wir flexible Angebote schaffen, dass diejenigen Kinder, die sowieso über die ganzen Vereine, deren Tätigkeit wir ja auch nicht kaputt machen wollen, da abgedeckt sind, dass die das auch weitermachen können, aber dass wir eben für die Kinder, die keine Angebote von der Familie gemacht bekommen, dass wir für die ein gehaltvolles Angebot am Nachmittag machen.
Wird Ganztag da nicht zum Stigma?
Nein, das glaube ich eigentlich nicht, weil wir sehen ja auch eigentlich über alle sozialen Schichten hinweg. In der Mittelschicht wird ja auch typischerweise dann von beiden Eltern gearbeitet und die brauchen dann auch entsprechende Ganztagsangebote. Nur man sollte halt die Wahl schon lassen zwischen den Angeboten, die man sich freiwillig wählen kann, und dem, was der Staat eben vorhalten muss. Aber es wird sicherlich nicht so sein, dass nach dem Motto, wer ein staatliches Angebot an der Schule macht, ist stigmatisiert. Und nur wer im Verein Ballett macht, der gehört einer anderen Schicht an. Also ich glaube, das sollten wir gesellschaftlich vermeiden können.
Ich möchte eine erste Hörermail zitieren von Vela Fefsi. Sie sagt, solange man schlechte Schülerinnen von besseren so separiert unterrichtet, wird es keine Verbesserung geben. Ein Schüler orientiert sich an seinem Mitschüler und nicht an den Lehrerinnen und Lehrern. Brauchen wir längeres gemeinsames Lernen? Sollten wir die Schüler später als nach 4 Jahren trennen? Frau Reiß.
Ich weiß nicht, ob das der Schlüssel der Weisheit ist. Ich denke mir immer anders. Ich denke, dass wir immer noch viel zu stark ein System haben, bei dem wir hineingeben. Also wir geben sozusagen Unterricht hinein, wir geben Wissen hinein. Und bei manchen Kindern klappt das und bei anderen klappt das nicht. Wenn ich nach 4 Jahren separiere, dann ist das... Also ich meine, im Grunde genommen, wir müssten dann erstmal gucken, was ist eigentlich das Ergebnis von Lernen. Und dann wird weitergereicht und dann wird in 3 Formen weitergereicht. Meines Erachtens müssten wir zunächst einmal schauen, dass gewisse Mindeststandards, gewisses Mindestwissen alle erreicht haben. Und das wäre für mich vorrangig. Für mich wäre das vorrangig vor sozusagen einer Änderung von Schulformen, die wir auch gesellschaftlich, wie ich das so sehe, in Deutschland sehr schlecht verkraften würden.
Ja, aber Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, die sich noch ein 3-, zum Teil auch 4-gliedriges Schulsystem leisten. Herr Lorz, ist das nicht auch eine Möglichkeit, da mal anzusetzen, vielleicht auf 2 Schulformen zu gehen, wie das ja bereits in einigen Bundesländern der Fall ist?
Ich glaube, das sollte man auch den Verhältnissen vor Ort und den politischen Entscheidungen vor Ort überlassen. Das ist ja auch eine der großen Stärken des Bildungsföderalismus. Wenn Sie den Vergleich ziehen zu den, wenn man so mal nennen will, Einheitsschulsystemen, dann sehen Sie auch, ja, es gibt welche, die liegen da besser als wir, aber es gibt welche, die liegen auch deutlich schlechter. Also der Punkt, ob man das jetzt einheitlich macht oder ob man nach Schulformen differenziert, scheint mir nicht der ausschlaggebende zu sein. Man kann beides gut und man kann beides weniger gut machen. Und ich plädiere auch dafür, jetzt in Deutschland nicht wieder eine Schulstrukturdebatte zu eröffnen, denn das ist auch eine Lehre aus der Vergangenheit. Diese Strukturdebatten führen zu unglaublichen Verwerfungen im Bildungssystem, blockieren, ich sage mal, den pädagogischen Einsatz, die pädagogische Innovation und bringen uns auf Jahre hinaus nicht weiter. Wir sollten in dem System, das wir nun mal haben, sollten wir weiterarbeiten und müssen schauen, dass wir innerhalb dieses Systems besser werden.
Herr Maas, was sagen Sie dazu? Soll man alles so lassen und innerhalb des Systems besser werden oder das System ändern?
Ich habe viel Sympathie für das Statement von Herrn Lorz, weil ich den Eindruck habe, wir können auch die Lesekompetenz in Deutschland verbessern mit verschiedenen Maßnahmen und mit sozusagen neuen Impulsen, ohne direkt das gesamte schulische System in Frage zu stellen. Und es stimmt in der Tat, ich meine, einige Länder, wenn man sich die Statistiken anschaut, die vor uns im Ranking stehen, also Estland, Polen, Finnland, Irland, Japan, haben in der Tat kein 3-gliedriges Schulsystem, aber es gibt, genau wie Herr Lorz sagte, auch viele andere, die sozusagen weniger aufgefächertes System haben und schlechter sind. Aber ich glaube, wir haben noch eine Menge Luft in unserem System und das betrifft, ich wiederhole mich da, auch nicht nur die Schule, sondern es betrifft die Kitas, es betrifft die Familien. Und ich glaube, wir verlieren die Kompetenzen zum Teil, auch gerade an den Übergängen, also zwischen Familie und Kita, zwischen Kita und den Grundschulen, zwischen den Grundschulen und den weiterführenden Schulen. Und ich glaube, darauf muss man achten. Und ich glaube im Übrigen auch, dass sozusagen, wenn es eine bessere Abstimmung gäbe, auch zwischen Bund und Ländern in der Hinsicht, da würde sich auch, glaube ich, auch schon einiges verändern lassen in Deutschland. Aber diese Föderalismus- oder Bund-Länder-Diskussion, die hat man ja immer wieder. Aber ehrlich gesagt, das lenkt auch zum Teil von dem Problem ab. Denn vor 20 Jahren gab es in der Tat den PISA-Schock. Jetzt hat man sich schon zum Teil mit den Zahlen arrangiert und abgefunden und interpretiert sie eher so, naja, das Glas ist halb voll oder wie auch immer, oder eher halb voll. Während ich denke, der eigentliche Schock, der mich jetzt überrascht hatte in den letzten Tagen nach dieser Veröffentlichung der Zahlen, war, dass dieser Schock im Grunde genommen ausblieb, den wir vor 20 Jahren hatten. Und ich glaube, das können wir uns in Deutschland nicht leisten.
Man hat sich also an die Zahlen gewöhnt. Also ich will jetzt auch diese Systemdebatte abschließen und nochmal einen Punkt aufgreifen, den Sie, Frau Reiß, gerade gemacht haben. Die Kompetenzen feststellen, Mindeststandards. Wie stellen Sie sich das genau vor? Also sollten die Kinder dann immer wieder sitzen bleiben, bis sie die Kompetenzen dann erreicht haben? Oder wie sollte das laufen?
Um Gottes Willen. Nein, aber wir können es, also das wird in Finnland gemacht, dass einfach geschaut wird, zum Ende einer bestimmten Periode, sind die Kompetenzen da, sind die Mindeststandards erfüllt, können Kinder, die aus der Grundschule herausgehen, lesen. Und wenn sie es nicht können, dann müssen wir eben schauen, dass wir mit Förderunterricht, mit individuellen Angeboten an der Stelle fördern. Also wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen und sie werden auf diese Weise natürlich auch nicht alle Kinder dazu bringen. Auch in Finnland gibt es 11%, glaube ich, leistungsschwache Jugendliche, aber eben nicht über 20. Also ich glaube, wir müssen jedes Mittel ausnutzen, um gerade an diesen Übergängen, genau wie Herr Maas das eben gesagt hat, sicherzustellen, dass die nächste Institution, in die die Kinder, die Jugendlichen kommen, dann auch tatsächlich auf einem gewissen Grundgerüst aufbauen kann. Das ist doch ein Problem, dass die 15-Jährigen so leistungsschwach sind. Sie gehen von den Grundschulen in die wahrscheinlich dann eher Hauptschulen oder sonstige, weniger in die Gymnasien. Und dort wird nicht nochmal systematisch weitergemacht mit Lesen lernen, weil dort wird so getan, als wäre das in Ordnung, was ja auch für viele Jugendliche in Ordnung ist. Und diese Kontrolle an der Stelle, dieses Wissen darum, wie weit ist ein Kind, das haben wir nicht und ich glaube, das müssten wir noch viel stärker haben.
Das gab es ja mal. Warum ist das wieder abgeschafft worden, Herr Lorz? Hat man einfach gesagt, nee, wir haben keine Lust auf noch weitere Kompetenztests oder was ist das Problem?
Was meinen Sie denn, was wieder abgeschafft worden ist?
Nee, es gab ja diese Überprüfung, die gab es ja, diese Leistungsüberprüfung gab es ja mal.
Also wir haben auch auf der Ebene der Kultusministerkonferenz beispielsweise eine Lernstandserhebung, sogenannte VERA, im dritten Schuljahr verabredet. Die wird aber mit zwei Ausnahmen auch nach wie vor durchgeführt. Was Länder darüber hinaus machen, ist natürlich dann Ihnen überlassen. Aber da sehe ich in der Tat auch Chancen, die uns jetzt mit der Digitalisierung der Schulen beschert werden, wenn wir die entsprechenden digitalen Instrumente dafür haben. Wir haben zum Beispiel auch so ein Programm zur Probe in Hessen laufen, gerade zum Thema Lesen. Ist das im Moment an 100 unserer Grundschulen im Einsatz, auch mit guten Erfolgen. Dann versetzen wir Lehrerinnen und Lehrer in die Lage, eben wirklich auch den individuellen Lernstand ihrer Schülerinnen und Schüler festzustellen und idealerweise dann auch schon Angebote zu bekommen aus einem Pool an Material, wie man dann die Schülerin oder den Schüler auch individuell weiter fördern kann. Da, glaube ich, liegt jetzt viel Potenzial, auch wirklich in der technologischen, im technologischen Fortschritt. Und es lohnt sich, glaube ich, daran zu arbeiten.
Frau Reiß, überzeugt Sie das?
Also nicht ganz, das ist ja keine Frage, weil wir einfach nicht festgelegt haben, wer ist jetzt dafür verantwortlich. Also bei uns ist sozusagen immer noch das Kind oder die Eltern verantwortlich und das System übernimmt nicht hinreichend Verantwortung. Nicht keiner, also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Aber das sind so Punkte, an denen wir einfach weitermachen müssen. Ja, wir haben die Vergleichsarbeiten in fast allen Ländern, warum auch nur in fast allen Ländern, aber das ist eine andere Frage. Und die Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich dabei aber eher selbst kontrolliert und sie sehen es weniger als Chance jetzt für das spezifische Kind. Wissen Sie, das ist ja auch nicht der Punkt. Wenn wir diese großen Tests machen, bei denen sozusagen über alle Schüler hinweg getestet wird, dann ist es eigentlich immer ein Systemtest. Und was wir brauchen, das ist stärker beim Individuum festzustellen, wo ganz genau bist du. Und das ist keine Testfrage, sondern Lehrkräfte müssen unterstützt werden, in vielen Bereichen, also bei vielen Gelegenheiten, diesen Stand festzustellen. Das geht nicht damit, dass man das einmal in der dritten Klasse macht. Und ich glaube, da sollten wir noch mehr schauen, wie schaffen wir es tatsächlich, den Leistungsstand des Individuums zu bestimmen. Und wie schaffen wir es dann, Lehrkräfte so zu unterstützen, dass dieser Leistungsstand auf ein gewisses Niveau gehoben wird?
Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Welche Konsequenzen müssen wir aus der aktuellen PISA-Studie ziehen? Das ist heute unser Thema. Wir diskutieren mit Alexander Lorz, Präsident der Kultusministerkonferenz, mit Christina Reiß, PISA-Koordinatorin für Deutschland und mit Jörg Maas von der Stiftung Lesen. Und wir haben einen ersten Hörer in der Leitung. Herr Erol aus Augsburg ist das. Ich grüße Sie, Herr Erol.
Guten Tag.
Sie sind Mittelschullehrer. Was wollen Sie als Lehrer in unsere Diskussion einbringen? Was können wir aus PISA lernen?
Zuallererst möchte ich Frau Reiß zustimmen mit ihren Beobachtungen von leistungsschwachen Schülern. Und ich kann als Lehrer nur so viel sagen, dass ich ein Projekt ausgeführt habe an einer Stadtbücherei, wo von Anfang an mein Ziel war, die Schüler allmählich, nachdem sie den Ort der Ruhe als Stadtbücherei so wahrgenommen haben und der Muse wahrgenommen haben und dann als dritte Instanz eben zum Buch hingekommen sind, als eine Beziehungsaufbaumöglichkeit. Und die Schwierigkeit war darin, wirklich in erster Linie die Schüler aus bildungsfernen Familien zu diesem Ort, wo die Bücher zu Hause sind, hinzubringen. Das war
die erste
große Herausforderung. Die meisten waren gar nicht dort bis dato. Und das ist eine siebte Jahrgangsstufe gewesen, also Schüler zwischen 13 und 14 Jahre alt. Und als zweite Instanz dann überhaupt ein Buch aufzuschlagen, einen Mitgliedsausweis dort zu beantragen, das waren alles große, große Hürden. Also summa summarum kann ich sagen, nach 4 Wochen Projektausführung war dann der große Verdienst, dass diese Schüler gesehen haben, aha, in einem Ort der Ruhe, wo es Bücher gibt, wo es kulturelle Möglichkeiten gibt, verschiedene Medien gibt, da fahre ich mit dem Puls runter. Da gibt es eine Möglichkeit für mich, in eine neue Welt einzutauchen. Und all das ist für mich die Bedingung für das Lesen. Das vergessen wir allzu oft. Die Ruhe, der Raum und dass der Puls runterfährt. Und dass einer diese Schüler aus bildungsfernen Familien begleitet.
Haben Sie die Kinder, die Schülerinnen und Schüler denn dort danach auch immer mal wieder angetroffen? Also gehen die jetzt regelmäßig in die Bibliothek?
Ich weiß von der Leiterin der Stadtbibliothek, dass die Anzahl der Ausleihe gestiegen ist und 70% meiner Schüler, so Pi mal Daumen, sind nach wie vor dabei, dort Bücher auszuleihen oder DVDs auszuleihen oder hinzugehen und diesen Ort eben zu nutzen als ein Ort des Lernens oder eben, um sie in Büchern reinzublättern.
Und heißt das, Sie wollen das jetzt mit weiteren Jahrgangsstufen, mit weiteren Klassen fortführen, weil sich das bewährt hat?
Das wäre eine schöne Geschichte, wenn der Lehrplan es zulassen würde, da mit jeder Klasse dasselbe zu machen. Das war damals eine Hausarbeit und mittlerweile ist es aber nicht so üblich, dass ich das in meinen Alltag integrieren kann. Es wäre mein Anliegen, wenn ich da mehr Raum hätte zwischen all den Fächern und der Lehrplanorientierung.
Herr Erol, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Das möchte ich weitergeben an Herrn Maas. Ist das ein Vorschlag, eine Idee, mit der Sie auch sympathisieren könnten?
Absolut. Das ist eine tolle Idee, denn das ist ja auch genau das, was ich vorhin auch vielleicht kurz beschrieben hatte mit der Idee des Nationalen Lesepaktes, dass wir tatsächlich alle Akteure dazu mobilisieren und bringen, sich nicht nur stärker zu vernetzen, das sagt man ja immer so schnell daher, sondern dass tatsächlich auch die verschiedenen Angebote auch miteinander verbunden werden. Und genau diese Idee von Herrn Erol gerade, dass halt die Klasse mit dem Lehrer zusammen in die Bibliothek geht oder was wir ja auch schon seit 15 Jahren machen beim Welttag des Buches, dass eben auch alle dritten oder alle vierten und fünften Schulklassen in Deutschland einen Gutschein bekommen und damit in Buchhandlungen gehen. Also das gibt ja unendlich viele verschiedene Möglichkeiten und viele Programme ja jetzt schon, von denen aber manchmal auch irgendwie noch nicht alle wissen und die auch noch nicht alle nutzen. Aber ich denke, dass gerade die Bibliotheken für die Leseförderung eine wichtige Rolle spielen und sehr komplementär sein können, entweder zu den Schulen, wo es noch keine Schulbibliothek mehr gibt oder keine gut ausgestattete und dass man im Grunde auch diese vorhandenen Angebote auch viel stärker gemeinsam halt miteinander verbindet.
Frau Reiß, man fragt sich ja eigentlich, warum das nicht standardmäßig passiert, dass Deutschlehrer mit ihren Kindern in eine Bibliothek gehen.
Das wird doch ein wunderschönes Ganztagsangebot beim Thema von vorhin. Der Kollege hat es doch jetzt wunderbar beschrieben, dass das dafür Zeit braucht. Und es geht auch nicht nur darum, dass jetzt sozusagen dieses Angebot da ist, sondern er muss die Kinder an das Angebot heranführen. Und das ist alles etwas, wofür man ein bisschen mehr Zeit braucht als eine Schulstunde. Ich finde es ein ganz wunderbares Beispiel dafür, dass wir sagen, es gibt ganz viele Sachen, die dann mit etwas mehr Zeit gemacht werden können, die diese Zeit aber auch unbedingt brauchen, denn Kinder aus bildungsfernen Schichten dahin zu führen, dass sie ein Buch in die Hand nehmen, dazu brauche ich halt ein bisschen mehr Entschuldigung als einen Gutschein, weil ich glaube, auch da ist für viele noch die Hemmschwelle, einfach in die Buchhandlung zu gehen, in der man vorher noch nie drin war. Ja, und dies an der Hand nehmen, das fand ich an dem Beispiel also ganz ausgezeichnet und eine vorbildliche Sache.
Eine weitere Hörerin ist in unserer Leitung, Annette Opolka aus Rostock. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße auch in die Runde und ich danke auch ganz herzlich dem Lehrer. Und da ist mir gerade eingefallen, dass ich ein ähnliches Projekt als Erzieherin damals noch Hilfsschüler gemacht habe, sprich, das waren geistig behinderte Kinder. Mit denen bin ich als Horterzieherin in eine Zweigstelle des Volkstheaters gegangen und habe dort über das Puppenspiel die Kinder mit Sprache in Berührung gebracht. Und da bin ich bei dem Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Lesekompetenz setzt voraus, dass ich gern mit Sprache umgehe. Wenn ich also nicht gern lese, gehe ich auch nicht gern mit Sprache um. Das heißt, ich habe noch nie gespürt, was ich mit der Sprache alles anstellen kann. Und da bin ich letztendlich in der Kita, da denke ich, da fängt es an, ganz wichtig zu werden, Kinder mit Büchern, mit Musik in Berührung zu bringen. Denn ich glaube, dass Estland auch deshalb gewonnen hat, weil sie ganz viel mit Musik zu tun haben. Denn Musik und Sprache hängen unwahrscheinlich eng zusammen. Und jeder weiß in Deutschland, dass gerade die musischen Fächer die stiefmütterlichsten überhaupt sind. Wenn ich also mit Kindern mich bewegend, musikalisch, sportlich bewege und gleichzeitig Sprache einsetze und vielleicht passend zum Thema ein Kinderbuch habe, dann habe ich die Freude so sehr dabei. Ich habe als Tagesmutter hier im Ort gearbeitet und habe letztendlich den ganzen Fächerkanon draußen abgearbeitet und habe dann natürlich ganz viel das Buch als Ritual immer wieder eingesetzt, mehrmals am Tag. Also die Kinder sind eigentlich so dreimal am Tag mit dem Buch in Berührung gekommen, gab es eine Frage, sag ich, stopp, hier, guck mal, hier ist ein Buch. Und ähnlich habe ich es versucht in der Kita, in der ich dann bei verschiedenen Trägern beschäftigt war, über 15 Jahre war es nur befristet, und habe festgestellt, dass dann eine kontinuierliche Arbeit eben nicht möglich ist. Und habe bei fast allen Kitas die offene Arbeit erlebt, sodass ich den Unterschied zwischen einer Gruppe und der offenen Arbeit festgestellt habe, dass ich dann eben, weil die Gruppen als solche nicht mehr da sind, ich viel weniger solche Kuschelangebote machen kann. Was eben der Lehrer sagte, in einem Raum, gerade jetzt in der Adventszeit, eine Adventsgeschichte vorlesen. Das kann ich nicht, wenn es ringsherum so sehr wuselt. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, also wie arbeite ich in der Kita und was sollte ein Kind letztendlich im Vorschulalter können? Denn als, wie gesagt, gestandene Erzieherin mit 56 hatte ich auch viele Grundschullehrer-Praktikanten, die ganz unterschiedliche Meinungen hatten, was soll ein Vorschulkind bzw. Schulanfängerkind können. Und letztendlich, wenn man sich die Lehrbücher anguckt, in meinem Fach Musik, liegen sogar Schuljahre dazwischen.
Gut, jetzt haben Sie, Frau Polka, jetzt haben Sie viele, viele Punkte genannt. Ich möchte das mal an unsere Gesprächsteilnehmer, unsere Gesprächsgäste weitergeben. Herr Lorz, was ich da rausgehört habe, zu große Gruppen. Müssen wir dann über kleinere Gruppen nachdenken in der Kita, vielleicht auch in der Grundschule? Und wie ist das möglich beim Thema Erzieher- und Lehrermangel? Stößt das dann wieder an Realitätsgrenzen?
Ja, das stößt sicherlich im Moment an Grenzen. Es macht ja wenig Sinn, Gruppen auf dem Papier zu verkleinern und dann keine Menschen zu haben, die sie auch entsprechend versorgen können. Ich weiß aber auch nicht, ob wirklich die Gruppengröße, also jetzt über alle Gruppen hinweg, ob das der entscheidende Schlüssel an dieser Stelle ist. Ich weiß, das ist so eine landläufige Wahrnehmung, aber eigentlich zeigen uns zumindest im Schulbereich die Studien, dass die Frage, ob jetzt ein, zwei oder drei Kinder mehr oder weniger in der Klasse sitzen, eigentlich ohne Einfluss auf den Lernerfolg bleibt. Das gilt für die Klasse, gilt aber nicht für die einzelnen Schülerinnen und Schüler. Das heißt, ich verspreche mir eigentlich mehr davon, dass wir bei auf der einen Seite den Unterricht in der fortbestehenden Klasse haben, aber auf der anderen Seite eben für die spezielle Klientel der Schülerinnen und Schüler, die das brauchen, dass wir für die zusätzlichen vielleicht Förderunterricht, vielleicht aber auch zum Beispiel eben so eine Ganztagsgruppe, in der man eben nachmittags in die Bibliothek geht, dass wir solche Angebote schaffen für die Kinder. Und da würde ich eher die Ressourcen hinein investieren.
Frau Reis, da sind wir wieder beim Thema Angebote versus verpflichtende Dinge.
Ja, wenn ich das in Estland betrachte, dann haben die nationale Lehrpläne auch in den Kindertagesstätten. Ich glaube, da brauchen wir diese Mischung daraus, dass man sagt, was soll eigentlich am Ende dieser Zeit da sein? Was soll sozusagen ein Kind bestenfalls können, wenn es in die Grundschule geht. Und dann muss man diese Angebote eben so abstimmen, wie die Kollegin das gesagt hat. Dann wird es wieder individuell und dann wird es sozusagen gruppengerecht. Aber wir haben ja ein unglaublich breites und buntes Angebot im Kita-Bereich, das nicht in irgendwelche zuverlässigen Ergebnisse in Richtung Grundschule geht. Und ich glaube, da sollten wir auch noch Anstrengungen unternehmen.
Ja, aber dann kommt man ja um sowas wie eine Kita-Pflicht oder eine Vorschulpflicht nicht herum. Also das müsste man ja dann bundesweit einführen, umsetzen. Sehe ich das richtig?
Das ist richtig. Ja, aber schauen Sie mal, wie wollen Sie das denn sonst machen? Also wenn die Angebote nicht freiwillig in Anspruch genommen werden. Und das sind die Sachen, die wir wissen. Wir wissen aus der Empirie, der Kindergartenbesuch, der ist tatsächlich ursächlich für gute Ergebnisse in der Mathematik, im Lesen im Alter von 15 Jahren. Dann müssen wir doch an der Stelle irgendwie ran. Dann muss doch klar sein, dass die Sprachförderung zu diesem frühen Zeitpunkt passieren muss, damit in den unterschiedlichsten Kompetenzbereichen hinterher die Ergebnisse da sind, die wir gerne hätten. Also ich glaube, wir kommen ganz schwer drum herum, über so etwas ganz, ganz, ganz gezielt nachzudenken.
Herr Lorz, ist ein ganz klarer Vorschlag, ganz klarer Vorstoß. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, darum mal die gesellschaftliche Debatte zu führen. Ich sage das ganz bewusst so, weil, wie Herr Maas es auch vorhin gesagt hat, immer dann, wenn Sie mit Verpflichtung arbeiten, stoßen Sie zunächst mal auf natürliche Widerstände. Menschen lassen sich ungern zu was verpflichten. Deswegen brauchen wir ein gesellschaftliches Bewusstsein, dass das wirklich allen gut tut. Und das sollten wir vielleicht auch mal, damit wir uns nicht überheben, sollten wir vielleicht erstmal über das Jahr vor der Schule reden. Also genau über das, was man klassischerweise so als Vorschule bezeichnet wird. Wobei es das technisch in Deutschland nicht geben kann, aber das hat historische Gründe. Aber diese Frage dieses letzten Kindergartenjahres, wie können wir das a. verbindlicher gestalten und b. stärker schon auf das Programm in der Schule hin ausrichten? Und da spielt natürlich das Lesen eine ganz wesentliche Rolle. Das ist, glaube ich, etwas, worüber es sich lohnt nachzudenken.
Wir haben noch Zeit für einen letzten Hörer, Herr Amansai aus Hannover. Ich grüße Sie.
Hallo,
Amansai, so.
Alles
so
gut.
Ihre Meinung zu unserem Thema?
Also ich würde zu all dem Folgendes sagen, man sollte in den Schulen tatsächlich es verstehen, ein Großteil der Bevölkerung in Großstädten ist emigriert, gerade junge Menschen. Also in der Schule, wo mein Sohn hingeht, ist die gesamte Klasse besteht aus Immigrantenkindern und es wird tatsächlich da bis zu 30% Unterrichtsausfall und wenn dann ein Lehrer die Vertretung übernimmt, es wird nicht unterrichtet. Es werden so banale Sachen wie Meter, Zentimeter, Millimeter, solche Sachen muss ein Achtklässler drauf haben. Und ich finde es schade, dass in einem Land, was das viertreichste Land der Welt ist, ein Lehrermangel herrscht. Ich habe mich beschwert, ich habe mich in der Schule beschwert. In der 7. Klasse wurde in der Schule eingeschult, Schulwechsel, hatten die 2 ganze Monate keinen Unterricht gehabt. Warum? Weil keine Lehrer da gewesen sind.
2 Monate.
Zu ganze 2 Monate haben sich die Kinder alleine beschäftigt. Der Schuldirektor kam dann dahin, hat denen ein paar Aufgaben gegeben. Der Schuldirektor ist bemüht. Und einen Punkt habe ich noch. Es ist so, der Arbeitsmarkt im Osten ist wohl nicht so super. Kommen ein Haufen junge Menschen, die da auf Lehramt studiert haben, nach Westdeutschland. Das ist ein Land, eine lange Geschichte mit Immigranten. Diese Menschen im Osten haben ja wenig Immigranten in ihrem Bereich, haben wenig mit Immigranten zu tun, werden die hier quasi von den Immigranten überrascht. Also ich habe durchaus 2 Lehrer in der Schule meines Sohnes kennengelernt, die tatsächlich sich massiv rechts geäußert haben. Da gab es auch keine Konsequenzen. Man sollte vielleicht diese Menschen, wenn die hier nach Westdeutschland kommen, doch vorher schon so ein bisschen auf die Situation vorbereiten, dass die Klasse zu 99% aus Immigranten besteht, dass die nun mal in der pubertären Alter sind, dass die nun mal etwas komplizierter und schwieriger sind. Das ist sicherlich auch bei deutschen Kindern genauso. Meine Kinder sind deutsch, sie sprechen nur Deutsch. Aber trotz all dem, also wenn da ganz offen Sachen gesagt werden, die nicht in die normale Gesellschaft passen, finde ich sehr, sehr traurig und es wird keine Konsequenzen, weil da keine Lehrer da sind.
Wichtiger Punkt. Ich möchte vor allem aber auch Ihr Statement zum Thema Lehrermangel nochmal ganz kurz an Herrn Lorz weitergeben. Wann haben wir die Situation in Deutschland, dass solche Situationen, dass 2 Monate kein Unterricht stattfindet, dass das mal endlich aufhört, Herr Lorz? Können Sie uns da eine Prognose geben?
Solch eine Situation sollte natürlich grundsätzlich nicht Standard sein. Ich meine, dafür gibt es auch Vertretungskonzepte, Vertretungsregelungen. Aber ja,
ja, wir haben ja diesen Lehrermangel in Deutschland.
Es ist schwierig, Vertretungskräfte zu finden. Das ist richtig. Ich muss natürlich auch dazu sagen, wenn man voll ausgebildete Lehrkräfte als Vertretungskräfte finden würde, würde es voraussetzen, dass wir wieder eine nennenswerte Lehrerarbeitslosigkeit hätten. Was wir aus anderen Gründen ja eigentlich auch nicht wollen. Also wir sind immer in der glücklichen Lage, dass außerhalb des gymnasialen Bereichs eigentlich alle Lehrerinnen und Lehrer auch eine Planstelle haben. Also kann ich jedenfalls für Hessen auch sagen. Und vor allem ist das Problem halt nicht das Geld. Das Problem ist halt wirklich, die Menschen zu kriegen. Und eine Lehrerausbildung dauert nun mal 7 Jahre. Wir haben in den letzten Jahren bereits die Ausbildungsplatzkapazitäten massiv erhöht. Und deswegen sehen wir auch ab 2023, 2024 wahrscheinlich wieder eine Trendumkehr, dass wir dann auf jeden Fall wieder genug Lehrkräfte auch zur Verfügung haben werden, zumindest im Grund- und Förderschulbereich, wo es im Moment am schwierigsten aussieht. Im gymnasialen Bereich ist diese Schwierigkeit sowieso so nicht gegeben. Aber ja, das sind die Menschen, die jetzt dann 2016 angefangen haben zu studieren. Und diese Lücke zu schließen oder vernünftig zu überbrücken, das ist im Moment die große Herausforderung,
die wir hoffentlich dann in ein paar Jahren gelöst haben. Und das war auch schon unsere Sendung Campus und Karriere. Unser Thema war, welche Lehren, welche Konsequenzen müssen wir aus der PISA-Studie ziehen? Viele Punkte haben wir angesprochen. Vorschulpflicht nehmen wir mit, vielleicht als einen der wichtigsten Punkte. Vielen Dank an alle Hörer, die sich beteiligt haben, vor allem aber meine Gäste. Alexander Lorz, Kultusminister in Hessen und Chef der Kultusministerkonferenz aktuell. Christina Reiß von der School of Education der TU München und Jörg Maas von der Stiftung Lesen. Hier übernimmt jetzt das Corso Musikmagazin. Das war's von uns, von Campus und Karriere. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.